So, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen. Ich heiße Shelal. Meistens sagen Shelly zu mir, weil das für die deutsche Zunge einfacher war. Und ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sehr herausfordernd sind. Sehr liebe Kinder, sehr süße Kinder, aber auch sehr lebendige Kinder. Aber das ist gut so. Der Herr möchte lebendige Kinder haben. Der möchte nicht eingeschüchterte Personen haben, sondern kraftvolle Kinder. Und vor allem christliche Kinder sollten kraftvoll sein und nicht dumm fromm. Wenn ich das mal so sag. Wie geht's euch? Habt ihr das Jahr gut rumgebracht oder angefangen? Könnt ruhig mit mir reden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch Gesundheit für dieses Jahr. Ich wünsche euch Glück für dieses Jahr. Ich wünsche euch Wegführung in eurem Weg dieses Jahr. Ich wünsche euch das nicht nur als Gemeinde, sondern als jeden Einzelnen hier. Ich wünsche euch, dass ihr euch willkommen fühlt in der Gemeinde, dass ihr euch willkommen fühlt im Reich Gottes, ja, dass ihr seine Liebe empfangt und dass ihr seine Liebe weitergeben könnt. Es ist ein turbulentes Jahr, was vor uns steht, was weltliche Propheten sagen. Aber wisst ihr, die Gemeinde ist am stärksten, wenn die Zeiten schwer sind. Die meisten Erweckungen und die meisten Aufbrüche im Reich Gottes sind da, wo Druck ist. Weißt du, wenn du keinen Druck hast in deinem Leben, dann ist oft das Gebet sehr vernachlässigt. Aber wenn du Herausforderungen hast, dann erkennst du auf einmal, wo deine wahre Quelle ist. Und deine wahre Quelle liegt nicht in deinem Arbeitgeber. Deine wahre Quelle liegt auch nicht in deinem Hausarzt. Sondern die wahre Quelle ist Jesus. Jesus sagt, ich habe genug für dich. Ich habe mehr als genug für dich. Ich möchte heute über Frieden predigen. Es wird keine schwere Predigt sein oder tiefgreifende oder tiefschürfende. Aber oft ist es so, dass wir in unserem Leben, auch in unserem Christsein, Dinge oberflächlich behandeln. Und das ist auch nicht schlimm. Aber Gott führt uns immer wieder an einem Punkt wieder zurück, wo wir eine neue Lektion lernen, die tiefer geht. Und Friede ist so ein Thema. Wenn wir, gerade um die Weihnachtszeit, wenn alles so besinnlich ist und so kuschelig ist, gell, denn meistens kommt im Fernsehen irgendwo ein Kind, das gefragt wird, ja, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und dann mit großen Kulleraugen und mit ein paar Tränchen vielleicht, sagt dieses Kind, ich wünsche mir Frieden. Und viele Menschen, wenn man sie fragen, was wünschst du dir, sagen viele, ich wünsche mir Frieden auf Erden. Und das ist ein guter Wunsch. Menschen wünschen sich Frieden. Menschen wünschen sich eine heile Welt. Und Frieden sieht immer für Leute immer verschieden aus. Manche sehen eine glückliche Familie und denken, ah, das ist Frieden. Manche gehen spazieren und sehen eine schöne Landschaft und spüren in dieser Natur einen Frieden. Ja. Und ich habe mal nachgeguckt, was eigentlich die weltlichen Lexikas, so wie Wikipedia zum Beispiel, sagt, was Frieden ist. Und da heißt es, Friede ist ein heilsamer Zustand der Ruhe und der Stille. Eine Abwesenheit von Unruhe und Störung. Eine andere Erklärung ist, Frieden ist ein Zustand zwischen Menschen, soziale Gruppen oder Staaten, in denen bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Oh, das hört sich kompliziert an. Aber das ist eine gute Erklärung. Frieden ist, wenn Gruppen, soziale Gruppen oder Menschen miteinander leben und sich darauf einigen, dass wenn sie Konflikte haben, dass sie keine Gewalt dafür anwenden. Das ist Frieden, sagt die Welt. Und wisst ihr, diese ganze Welt sehnt sich nach Frieden. Die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Dass ein Zustand kommt der Vergänglichkeit, dass er aufhört. Diese Vergänglichkeit, denen die Welt unterworfen ist, dass der aufhört. Und die ganze Welt sehnt sich danach. In meiner Abiturszeit, ich hatte Chemie als Leistungskurs. Und da war etwas, was ich sehr interessant fand. Da ging es um die Atome. Ja. Und da gibt es ein Modell, ein sogenanntes Schalenmodell. Also wenn man sich Atome vorstellt, ja, dann ist da der Atomkern und da drumherum sind Elektronen. Ich weiß nicht, ist hier jemand Chemiker oder kennt sich mit Chemie aus? Und die Elektronen, die diesen Atomkern umschwirren, ja, da gibt es eine Schale, das sind zwei Atome. Und ab der nächsten, ist immer am besten 8 Elektronen, die drumherum kreisen. Wenn da 8 Elektronen drumherum kreisen, dann ist der Atom gesättigt. Man sagt, es ist ein Edelgas und er ist in einem Zustand, in dem er in Ruhe ist. Wenn weniger Elektronen sind, dann ist dieses Element angriffslustig, weil es gern ein Elektron dazu haben möchte. Und wenn es zu viel Elektronen hat, dann möchte er gern welche abgeben. Also selbst die Elemente dieser Welt sehnen sich nach einem Zustand, wo sie im Gleichgewicht sind, in Ruhe sind. Und die Bibel spricht über Frieden. Die Bibel spricht sehr viel über Frieden. Das Wort, was wir in der Bibel für Frieden finden, am meisten ist das hebräische Wort Shalom. Wir haben jetzt ein paar Erklärungen, was Frieden ist in der Welt. Aber jetzt kommt eine Definition oder eine Erweiterung des Friedens, der total. Shalom bedeutet komplett sein. Shalom bedeutet völlig sein. Shalom bedeutet vollkommen sein. Ungeteilt, ganzheitlich und heil. Diesen Shalom wünsche ich euch. Vor 3 Wochen, wurde ich eingeladen, oder was heißt, ich wurde eingeladen. Entschuldigung, da ist gerade noch irgendwas. Heiliger Geist, wir geben dir echt totale Kontrolle jetzt im Namen Jesus. Vater, in deinem Namen binde ich jetzt jede Störung. Ich binde jetzt jede Störung in dem Namen Jesu Christi. Vater, ich danke dir, dass dein Wort läuft und verherrlicht wird, Herr. Danke, dass du nicht Menschen verherrlichst, sondern dein Wort verherrlichst, Herr. Ich nehme jetzt Autorität im Namen Jesus. Noch mehr, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Shalom. Ich spreche jetzt Shalom hinein, Herr. So. Vor 3 Wochen habe ich einen Anruf bekommen und es war eine Frau am Apparat und sagte: Shelley, mein Vater geht's nicht gut. Und sie wollte sich entschuldigen, dass sie nicht zum Hauskreis kommt. Dann habe ich gesagt, ist okay, kein Thema, das ist natürlich wichtiger. Und dann habe ich gesagt, ich komme in den nächsten Tagen vorbei. Und dann habe ich aufgelegt. Irgendwie spürte ich, dass da was Wichtiges ist. Und dann habe ich den Hauskreis abgesagt, habe gesagt, dass wir müssen den Hauskreis absagen. Und ich habe die Frau nochmal angerufen und habe gesagt, du, ich habe jetzt den Hauskreis abgesagt, ich könnte jetzt kommen. Und sie war so dankbar. Ich bin dann hingefahren und ihr Vater, ziemlich alt, lag im Sterben. Wir sind in den Raum gegangen und haben angefangen zu beten. Und wisst ihr, manchmal fordert uns Gott heraus, nicht nur 5 Minuten zu beten, sondern fordert uns raus, Stunden zu beten. Und ich wünsche dir einfach gute Freunde, die mit dir aushalten und mit dir zusammenstehen. Und wir brauchen das. Manche Dinge gehen nicht in 5 Minuten oder in 10 Minuten. Es geht auch nicht mit einem Klaps auf dem Rücken und sagt, der Herr segne dich. Sondern wir müssen zusammenstehen. Wir müssen füreinander da sein. Das ist eine Familiensache. Wir als Gemeinde sollen Familie sein. Und die Bibel sagt, wenn einer leidet, leidet die anderen, sollen da mitleiden. Und wenn einer verherrlicht wird und sich freut, sollen die anderen sich mitfreuen. Das ist Familie. Und es ist selbstverständlich, dass ich für diese Frau da bin. Und wir waren in diesem Raum und der Vater ist nicht gläubig. Und wir haben angefangen zu beten. Und wir spürten diesen Kampf, diese Furcht, diese Angst, die in diesem Raum war. Die war präsent. Und wir haben 3 Stunden gebetet. Und dann spürten wir auf einmal, wie der Friede in diesen Raum hineinkommt. Die Frau hat mich dann gebeten. Der Vater ist gestorben in diesem Augenblick. Aber der Friede Gottes kam in diesen Raum. Und wir spürten diese Wellen, wo der Herr uns durchgeführt hat. Es war so viel, wo wir um Vergebung für ihn stellvertretend gebeten haben, um Freisetzung gebetet haben. Wo wir gebetet haben, dass der Herr ihm im Sterbebett begegnet. Ja, wir spüren die verschiedenen Wellen, die da kamen. Und wir waren überzeugt, dass er eine Begegnung hatte mit Gott. Sie fragte mich, ob ich die Beerdigung halten könnte. Nicht direkt halten. Die Familie ist eine sehr große Familie und sie ist sehr im Katholizismus verhaftet. Und sie ist die Einzige, die aus dieser Familie einen lebendigen Glauben zu Jesus hat. Und hat gesagt, ob ich sprechen könnte dort. Da habe ich gesagt, natürlich mache ich das gern. Und es war eine katholische Beerdigung. Mit dem Pfarrer hatte ich mich vorher getroffen gehabt. Und dann kam ich, hat mir ausgemacht gehabt, der Pfarrer spricht zuerst und danach durfte ich dann sprechen. Der Pfarrer wusste nicht, oder Priester wusste nicht genau, auf was er sich einlässt. Er dachte, es wird ein netter Nachruf. Und ich habe dann erzählt, was in diesem Tag passiert ist, während seines Sterbens. Und ich habe angefangen, habe ihnen gesagt, was die verschiedenen Religionen machen oder sagen, was die vielen Glauben sagen, was passiert, wenn wir sterben. Und ich habe auch dann gesprochen, was die sogenannte Ringparabel ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Ephraim Lessing. Die Ringparabel ist so, um zu zeigen, dass alles irgendwo gleich ist, ja. Ist die Geschichte, dass ein Vater seinen 3 Söhnen identische Ringe macht. 3 identische Ringe, ja. Einer davon ist echt, die anderen sind gefälscht. Und er sagt natürlich nicht, welcher echt ist und welcher gefälscht ist. Und er gibt diese Ringe den Kindern. Und das ist ein Bild für der Islam, ein Bild für das Judentum und ein Bild fürs Christentum, dass das irgendwo alles gleich ist. Die Wahrheit. Jeder sagt, er hätte die Wahrheit. Aber wisst ihr, ich habe gesagt, wenn wir hören, was die Bibel über Wahrheit sagt, dann ist die Bibel, also die Wahrheit, eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir über Frieden reden, dann reden wir nicht über einen Zustand, sondern wir reden über eine Person. Frieden ist Jesus selber. Jesus ist unser Friede, sagt Epheser 2,14. Er ist selber unser Friede. Und ich habe einfach darüber gesprochen, dass Dinge, Begriffe, die wir nennen, oft mit Gott selber zusammenhängen. Das, was komisch in dieser Beerdigung angefangen hat, hat Gott dazu benutzt, um Menschen zu berühren, um Menschen wieder anzusprechen. Gerade auf Beerdigungen sind Menschen sehr offen fürs Übernatürliche. Sie machen sich Sorge, was passiert mit ihnen. Aber wenn dann das Licht Gottes hineinkommt, ich wurde dann hinterher zu dieser, Leichenschmaus? Furchtbares Wort. Ja. Und ich fand es auch immer komisch, wenn ich höre, dass Menschen dahin gehen und hinterher lustig sind und Scherze machen oder sowas. Da denke ich mir, irgendwie komisch. Und ich war noch nie auf so eine Art Leichenschmaus. Und diesmal bin ich hingegangen, weil ich gedacht habe, wenn irgendjemand da ist, der eine Frage noch hat an mich, dann möchte ich da sein. Und es war 70 Leute versammelt bei diesem Leichenschmaus. Und viele waren so bewegt, die kamen und haben gefragt, was war das? Irgendwas war anders. Irgendwas war anders. Und es war die Liebe Gottes, die da ist. Die Hoffnung, die da ist. Die Wahrheit, die da ist. Und dann kam die älteste Tochter von diesen Verstorbenen zu mir und sagte, als Älteste hätte ich das Recht, jetzt zu sprechen. Aber ich würde gern dieses Recht an dich weitergeben. Und dann durfte ich in diesem Restaurant alle von der Liebe Gottes erzählen. Und nochmal sagen, dass man, wenn man betet, dass man mit Gott spricht, dass das kein Ritual ist, sondern dass es was Lebendiges ist. Und der Friede Gottes kam in diesen Raum. Jesus kam persönlich in den Raum hinein. Und das ist der Unterschied. Wisst ihr, früher, als wo ich anfing, mit Gott zu gehen, wo ich noch begeistert war, das stimmt nicht, wo ich noch übereifrig war, ja, da wollte ich wissen, Herr, wie kriege ich Vollmacht? Wenn ich draußen auf der Straße bin in Stuttgart, wie kriege ich Vollmacht, dass die Zeichen und Wunder geschehen und das alles? Und ich habe Bücher darüber gelesen, was Vollmacht ist, deine Vollmacht als Christ und deine Vollmacht als so und so. Und ich habe dir diese Dinge verschlungen, weil ich gern Vollmacht haben wollte. Aber Vollmacht bekommen wir erst, wenn wir das leben. Jesus gibt dir seine Vollmacht, wenn du das anfängst, das zu leben, nicht vorher. Wenn du anfängst, diese Leidenschaft für Verlorene zu haben, dann ist die Fähigkeit, Menschen zu Jesus zu führen, die kommt. Leidenschaft ist das Geheimnis. Ich wünsche dir Leidenschaft in allem, was du tust. Wenn du Leidenschaft hast für ältere Menschen, dann kommt Gottes Salbung dahin. Dann wird deine irdische Fähigkeiten potenziert. Dann kommen die himmlischen Fähigkeiten noch dazu. Als Jesus gesprochen hatte, sagten die Juden, bei ihm ist was anderes. Er spricht ganz anderes wie die Lehrer und die Gelehrten, die wir haben. In was für einer Vollmacht machst du das? Und wisst ihr, die Rabbis damals hatten so gelehrt, die haben gesagt, der Friede Gottes ist was Gutes, sagte der Rabbi so und so. Und der Rabbi so und so sagte so und so. Die Juden, wenn sie lehren, beziehen sich immer auf einen anderen Lehrer. Und als Jesus kam, sagte er direkt die Dinge. Er wusste sie. Er bezog sich nicht auf irgendjemanden. Wenn du sagst, Jesus kann heilen, ja, weil ich gehört habe von irgendjemanden, dass Jesus heilen kann, dann ist es nicht die Autorität, mit der du läufst. Aber wenn du das selber erfahren hast, wenn du diesen Jesus selber erfahren hast, das ist der Ort, wo du diese Autorität hernimmst. Dass Jesus aus schlimmen Situationen im Leben befreien kann. Die Autorität kommt, indem du selber schlimme Dinge durchlebt hast mit Jesus. Ich habe euch erzählt, als ich Missbrauch erfahren habe. Und wisst ihr, das ist etwas, wo am meisten in meinem Leben durchkommt. Es war negativ, es war schlecht, aber Jesus benutzt es zu was Gutem. Wenn ich mit Menschen rede, dann weiß ich, dann spüre ich vom Geist her, bin ich sensibel für Missbrauch. Und ich kann anders hineinsprechen, weil ich weiß, dass Jesus mich davor befreit hat. Das ist mein Zeugnis. Ich werde überwinden durch das Zeugnis und durch das Blut. Und dadurch, dass ich mein Leben nicht liebe, das bedeutet, dass es mir nicht um meine Ehre geht. Dadurch überwinden wir. Und Jesus selber ist dieser Frieden. Jesus selber ist der Friedefürst. Jesus selber muss in uns hineinkommen. Der Gott des Friedens. Frieden ist eine Person. Frieden ist nicht nur ein Zustand, in dem wir leben, sondern es ist eine Person und das ist Jesus. Was bedeutet es, wenn Jesus, der Friedefürst, zu uns kommt? Es bedeutet, Jesus kommt und gibt uns Sicherheit in unserem Leben. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass Gott ein grausamer Gott ist. Auch Christen. Viele, viele Christen haben Angst vor einem Gott, der sie zerbricht, immer wieder zerbricht und zerbricht und zerbricht. Und wenn ich nicht richtig laufe mit Gott oder falsch vom Weg abkomme, dann kommt Gottes Strafe auf mich. Aber wenn Jesus unser Frieden in uns lebt, dann wissen wir, dass Gott uns nicht zerbrechen wird, um uns zu vernichten. Wir haben in dieser Erklärung gelesen, ein Zustand zwischen Menschen, dass sie Konflikte lösen ohne Gewalt. Jesus braucht keine Gewalt, um mit dir zurechtzukommen. Er muss dir keine Krankheit schicken, um dich gefügig zu machen. Kennt ihr diese Gedanken? Diese Krankheit hat der Herr mir gegeben. Wir sind so kompliziert geworden, wir sind so religiös. Wenn ich meinen Kindern Krankheit wünsche, ja, damit sie mir gehorchen, was für ein Vater bin ich? Was für eine Fähigkeit ist denn in mir, wenn ich nur erziehen kann, indem ich zerbreche? Warum sollte Gott daran Interesse haben, dich zu zerbrechen? Rebellion, dieses Wort. Rebellere, zurückkämpfen. Rebellion ist immer ein Kampf. Ein Zurückkämpfen gegen etwas. Und wenn wir rebellieren, dann kämpfen wir zurück. weil wir uns nicht angenommen fühlen, weil wir uns nicht sicher fühlen. Und Gott ist kein Gott, der uns klein hält und zerschlägt, sondern Gott möchte einen Frieden mit uns haben. Er möchte, dass du weißt, dass er dich führen kann, ohne dich zu zerbrechen, ohne dich zu vernichten. Das ist Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Gott hat andere Erziehungsmethoden, als die Welt uns lehren möchte oder manche Pastoren uns zeigen wollen. Ja. Diese Krankheit schickt dir nicht der Herr. Diese Krankheit hat Macht über dich, wenn du glaubst, dass es von Gott ist. Wenn du glaubst, dass es eine gerechte Strafe ist. Kennt ihr diese Versuchsreihen mit den Ratten? Man tut so einen Glaskasten mit Ratten rein und in dem einen Töpfchen kommt Futter raus, in dem anderen Töpfchen kriegen sie einen Stromschlag. Ja? Und viele Menschen stellen sich den Frieden Gottes so vor. Viele Christen stellen sich den Frieden Gottes so vor, dass wenn sie ans falsche Töpfchen hingehen, dann kriegen sie einen Stromschlag. Ja, wenn sie richtig liegen, dann gibt es eine Belohnung. Das ist Dressur. Wenn die Bibel sagt, der Friede Christi sei Schiedsrichter in eurem Herzen, dann ist das kein Belohnungssystem. Das war jetzt schlecht, was du getan hast, jetzt kriegst du eine drauf, das war gut, was du gemacht hast, jetzt kriegst du ein Bonbonchen. Nein, der Friede Gottes ist für dich da. Du sollst in diesem Zustand leben, dass du sicher bist mit Jesus. Sicher in deiner Persönlichkeit. Sicher in deiner Rolle als Kind Gottes. Ja? Gott ist nicht wechselhaft. Heute mag er dich und morgen mag er dich nicht. Heute nimmt er sich auf in seiner Familie und morgen nimmt er dich nicht auf. Das klingt lächerlich, ich weiß, aber wenn wir ehrlich sind, manchmal denken wir so. Oder? Geht's nur mir so? Geht wohl nur mir so. Aber Gott denkt nicht so. Jesus selber ist dieser Friedefürst. Er möchte, dass der Friede Christi in unserem Herzen regiert. Und dieser Friede Christi ist wie soll ich das sagen? Ist nicht so, dass es eine Bestrafung gibt, wenn wir falsch liegen und eine Belohnung gibt, wenn wir richtig liegen, sondern der Friede Christi ist in uns und wir spüren auf einmal zum Beispiel eine Unruhe. Das ist wie die Erdkontinentalplatten, wenn sie sich verschieben, wenn es ein Erdbeben gibt, dann gibt es eine Warnung. Und dieses, ich glaube, wie nennt man das, Seismus? Genau, das ist der Friede Gottes. Wenn sich eine Veränderung anbahnt, dann kommt eine Unruhe in uns. Und dann spüren wir, da ist was nicht in Ordnung. Und das ist es, wie der Herr uns führen möchte oft. Nicht nur durch prophetische Worte. Natürlich brauchen wir prophetische Worte. Aber manchmal gibt es Entscheidungen, die plötzlich gehen müssen und die schnell kommen müssen. Und dann ist es so, dass wir Frieden spüren über eine Sache und mal keinen Frieden spüren. Der Friede Gottes soll in unseren Herzen regieren. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Frieden. Also der Zustand im Reich Gottes, wenn du dich im Reich Gottes bewegst, das ist Frieden. Und wenn dieser Frieden fehlt, dann sind wir nicht im Reich Gottes. Ist das richtig oder ist das zu hart? Ist richtig? Es ist richtig. Wenn der Friede fehlt, dann befindest du dich momentan nicht im Reich Gottes. Dann ist eine Störung. Und das ist nichts Negatives, sondern es ist ein Warnsystem. wo wir einfach sagen, Herr, was stimmt jetzt nicht? Was stimmt nicht? Auf dem Weg hierher hatte ich, wie vorhin erzählt, zwei Pannen. Oder was heißt zwei Pannen? Also zweimal ist mein Auto stehen geblieben, übergekocht. Und wisst ihr, das sind immer Herausforderungen, die ich liebe. Früher hätte ich jetzt gesagt, oh Herr, was stimmt denn mit mir nicht? Wo bin ich denn in Sünde gefallen, dass du mich so bestrafst jetzt? Oder warum? Ist es so, dass du vielleicht die Menschen vor mir bewahren möchtest? Nein. Ich bin mir sicher in meiner Beziehung zu Jesus. Ich bin mir sicher, dass ich immer sein geliebtes Kind bin. Und wenn ich mal daneben liege, was falsch gemacht habe, dann kann ich erwarten, dass Jesus zu mir spricht. Er sagt im Alten Testament oft, seid doch nicht störrisch wie die Maulesel, dass die Zaumzeug brauchen. Ich will nicht störrisch sein. Und Gott kann mit mir reden. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann kann er mit mir reden. Und das ist so befreiend. Das ist so befreiend, wenn wir aus diesen Knechtschaft der Religiosität rauskommen. Wenn wir rauskommen aus dieser Sklaverei. Alles beurteilen. Wo liege ich falsch? Der Feind versucht, Dinge zu verhindern. Das ist seine Arbeitsbeschreibung. Der Dieb kommt, ja, um zu stehlen, um zu würgen, um zu zerstören. Satan wird dir, wenn du anfängst, Gott zu dienen, wird Satan dir hoffentlich entgegenkommen und entgegenstehen. Ein Mann sagte zu mir, Shelley, wenn du keine Anfechtungen hast, wenn du keine Kämpfe hast, dann bedeutet es, dass du Hand in Hand mit dem Feind in eine Richtung läufst, weil er kommt dir nicht entgegen. Deshalb, der Friede Gottes ist dazu da, um uns einfach zu zeigen, hey, hier ist was nicht in Ordnung, hier kommt ein Angriff oder hier ist etwas, wo du Buße tun kannst, dann mache ich das. Dann mach das einfach und du kommst wieder in diesen Frieden Gottes hinein. Der Friede Gottes ist eine Waffe. Das wird immer so als Gefühl daher gebracht. Sondern, nee, der Friede Gottes ist eine Waffe Gottes. Der Friede Gottes ist die größte Waffe, die du haben kannst. Viele Leute sagen, Gott ist so heilig, dass wir uns ihm nicht nahen können. Dass wir sterben, wenn wir ihn sehen, etc. Die Bibel sagt, der Gott des Friedens heilige euch völlig. Nicht der heilige Gott heilige euch völlig, sondern der Gott des Friedens heilige euch völlig. Jesus möchte, dass du ein sauberes Leben lebst. Jesus möchte, dass du in seiner Kraft läufst. Dass du heilig bist, ausgesondert. Aber wie erreicht Jesus dieses Mittel? Wir haben viele Gemeinden, wo äußere Zucht notwendig ist. Wir haben viele Gemeinden, wo es heißt, du sollst einen Rock anziehen als Frau, ja, und als Mann sollst du das anziehen. Und du sollst auf einer Seite sollen die Frauen sitzen, auf der anderen Seite die Männer. Und sie wollen alle in diese Heiligkeit hineinkommen. Aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Frieden dient zur Heiligung. Wenn du diesen Frieden Gottes verspürt hast in deinem Leben, wenn du diesen Frieden einlädst, diese Person Jesus immer wieder neu einlädst, ja, dann heiligt er dich. Wenn du das geschmeckt hast, dann möchtest du mehr davon haben. Das ist Gottes Weg zu erziehen. Er lässt dich kosten. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Der Herr ist freundlich. Der Herr ist gut. Und das ist der Weg, wie er möchte, dass du heilig wirst. Indem du schmeckst und fühlst, wie gut er ist. Der Friede Gottes ist auch eine Waffe gegen den Feind. Es heißt in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße geben. Also mit Frieden können wir sogar gegen den Feind gehen. Gott selber geht mit dem Frieden gegen den Feind. In der Verkündigung, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, ist das Erste Frieden. Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht Friede diesem Haus. Und wenn ein Kind des Friedens ist, dann wird der Frieden auf ihn kommen. Und wenn kein Kind des Friedens da ist, dann wird der Frieden auf dich wieder zurückkommen. Das ist doch eine interessante Evangelisation. Früher habe ich mich immer abgekämpft und habe gedacht, ich muss jeden von Jesus erzählen. Und ich muss jeden sagen, wie gut Gott ist. Und manchen Leuten war das zu viel. Manche Leute wollten das nicht. Und ich war oft frustriert, weil ich keine Ergebnisse hatte. Weil ich pauschal gestreut habe. Aber wenn Gott uns zu der richtigen Person, zu dem richtigen Zeitpunkt führt, dann sprechen wir nur ein Wort und dann kommt eine Verbindung zu dieser Person. Und dann spüren wir, dann kommt der Gott des Friedens und diese Person wird berührt. Und das passiert in unterschiedlichsten Augenblicke und Situationen. Vor ein paar Wochen kam eine Frau zu mir. Ich bin ja Fußballtrainer, ne? Co-Trainer. Und wir standen da draußen, der Haupttrainer und ich. Und dann kam eine Mutter und von einem Spieler. Und sie sagte zu uns, ich möchte gern mit euch reden. Mein Sohn, er wurde das letzte Mal im Training gehänselt. Und dann ist da ein Streit eskaliert und sie hat gesagt, sie wird ihn jetzt aus der Mannschaft raustun. Sie hat zu ihm gesagt, wenn du dich nicht so benehmen weißt, dann darfst du jetzt nicht mehr Fußball spielen. Und sie wollte uns jetzt Bescheid sagen, dass der Junge nicht mehr zum Fußball kommen darf. Und der Haupttrainer fing an, das kannst du doch nicht machen. Du schadest der ganzen Mannschaft damit. Und ich habe gespürt, diese Frau hat wirklich eine Not damit. Und dann bin ich diesem Trainer zwischen reingegangen und habe gesagt, du hör mal, da geht es jetzt um eine ganz andere Sache. Nicht die Mannschaft ist das Wichtige, sondern hier ist eine Mutter, die Sorge hat um ihr Kind. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich verstehe deine Situation sehr gut. Ich werde jetzt mit deinem Sohn sprechen, aber ich möchte dich bitten, dass du diese Konsequenz nicht aussprichst über dein Kind. Ich habe gesagt, überlass diese Konsequenz uns als Trainer. Du als Mutter musst zu ihm halten, zu deinem Sohn halten. Ja? Und ob er in die Mannschaft bleiben kann oder nicht, das entscheiden dann wir. Und diese Not der Frau war auf einmal gelindert. Eine Woche später kam sie auf mich zu und hat mich umarmt und hat sich so herzlich bedankt bei mir. Ich habe noch mit ihrem Sohn gesprochen und habe ihm erzählt von meiner Situation, wie das ist, wenn man gehänselt wird. Ja, ob er jetzt dick ist oder ich als Schwarzer oder was weiß ich. Jeder hat irgendein Handicap oder ein vermeintliches Handicap. Ja, und ich konnte mich so gut in diesen Jungen einfühlen. Und der Junge hat Vertrauen gefasst zu mir und hat mir seine Dinge, seine Sicht, seine Probleme erzählt. Und die Mutter hat das Gefühl gehabt, sie ist nicht allein mit ihren Sorgen. Und plötzlich kommt dieser Geist des Friedens, dieser Gott des Friedens. Und eine Situation, die zerfahren aussieht, löst sich auf einmal. Das ist die Sprache, die die Welt versteht. Die Sprache, die die Welt versteht, nicht religiöses Gespräch, sondern sie versteht, wenn eine Situation verändert wird durch die Hilfe Gottes. Wir brauchen den Frieden Gottes in den Schwierigkeiten. Wir haben zu Weihnachten als Familie waren eingeladen. Und wir waren in dieser Wohnung und auf einmal eskalierte ein derartiger Streit zwischen dem Kind und der Mutter. Wir saßen alle da und waren geschockt, wie sowas passieren kann. Aber wisst ihr, gerade in diese Weihnachtsfeiertage, da ist so viel Erwartung, so viel Druck da. Und auf einmal eskalieren die Dinge. Und da sind wir gefragt. Selig sind die Friedensstifter. Selig sind die, die Frieden stiften. Und Frieden kannst du stiften äußerlich, aber du kannst Frieden im Herzen stiften. Und diese Situation, diesen Streit, der da passiert ist, den müssen wir als Anlass nehmen. Und den habe ich als Anlass genommen, um ein Gespräch zu führen, um die wahren Dinge des Lebens. Wisst ihr, in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir über die wahren Dinge des Lebens sprechen. Und dann kommt der Herr. Und dann greift der Herr selber ein. Und dann kann man miteinander beten. Auf einmal sind sie fähig, ein Gebet anzunehmen, was vorher nicht möglich war. Wenn wir aber weiter als Christen immer diesen Kuschelkurs lieben, immer dieses, alles muss nett und lieblich und sanft sein und schön, dann erleben wir das nicht. Ich selber bin sehr harmoniebedürftig. Ich liebe es, in Harmonie zu leben mit Menschen. Ich mag einen Streit nicht. Aber manchmal ist ein Streit notwendig. Es geht um Gott. Es geht nicht um meine Gefühle. Und manchmal ist es besser, einen Streit auszuhalten und eine Verärgerung auszuhalten, damit Veränderung kommt. Wir wollen das Echte haben, als wie nur ein Trostpflästerchen auf unser Leben. Der Friede Gottes ist viel mehr als wie nur ein schönes Gefühl. Vielleicht bist du auch hier und sagst, Shelley, ich habe diesen Frieden noch nie gespürt, noch nie real erlebt in meinem Leben. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe so viel drüber gehört und gelesen, aber ich habe es nie erlebt. Dann ist heute der Tag, wo du das erleben sollst. Es ist der Tag der Entscheidung. Wir glauben immer, es geht darum, dass wir ein Übergabegebet sprechen. Und dann sind wir auf einmal Christen. Es gehört viele, viele Gebete in deinem Leben, damit du Christ bist. Dieses Übergabegebet, wo man sagt, Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Das musst du jedes Mal neu machen. Du musst jedes Mal neu Jesus dein Leben übergeben. Nicht nur einmal. Wenn die Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, dann sagst du, Jesus, ich vertraue dir in diesem Moment mein Leben wieder neu an. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden dazu, Jesus zu vertrauen. Wir müssen uns neu entscheiden. Jesus ist da und Jesus möchte auch dich emotional berühren. Er möchte dir sagen, dass er dich lieb hat. Er möchte diese Liebesbeziehung zu dir haben. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt, er hat das Kreuz ausgehalten. Wegen der Freude, die vor ihm liegt. Er wusste, er wird an diesem Kreuz sterben. Aber er wusste, warum. Eines Tages war das so, als ob ich eine Vision hatte. Und ich sah Jesus an diesem Kreuz hängen. Und als Jesus am Sterben war, hatte Jesus eine Vision. Und Jesus sah viele Gesichter. Und ein Gesicht davon war meins. Und Jesus hatte während dem Sterben eine Vision, was sein Tod bewirken wird in deinem Leben. Jesus liebt dich. Ich möchte dir Gelegenheit geben, zu sagen, Jesus, ich möchte einen neuen Anfang mit dir wagen. Ich habe gehört, dass du ein Gott des Friedens bist. Ich habe gehört, dass du nicht gekommen bist, um mich in irgendeine Knechtschaft hineinzubringen, sondern ich habe gehört, dass du gekommen bist, um mir ein neues Leben zu geben. Überfließendes Leben. Dieses Leben möchte ich haben. Ich möchte gern für dich beten.